Liebe Zuhörer unseres Radios, ich werde heute und an den kommenden Meditationen nach dem Regina Zöli auf Therese von Lisieux eingehen, die Patronin der Weltmission. Und zwar anhand einer Katechese, die Kardinal Christoph Schönborn 2003, also vor fast 20 Jahren, im Wiener Stephansdom gehalten hat. Im Netz ist das zu finden, ich habe es mir herausgelassen. Er hat gründlich recherchiert und bringt vieles auf den Punkt. Er schreibt, am 14. Dezember 1927, ziemlich genau 30 Jahre nach ihrem Tod, hat Papst Pius XI. Therese von Lisieux zur Patronin der Missionen in der ganzen Welt ernannt. Therese wäre damals 54 Jahre alt gewesen, heute würden wir sagen, kein Alter. Sie ist am 30. September 1897 mit 24 Jahren verstorben. Papst Pius XI., der sie zuerst selig und dann 2 Jahre später heil gesprochen hat, hat sie als den Stern seines Pontifikats bezeichnet. Was hat ihn bewogen, diese Karmelitin, die mit 24 Jahren gestorben ist, die seit ihrem Eintritt nie aus ihrem Kloster herausgekommen ist, zusammen mit dem heiligen Franz Xaver, dem großen Jesuitenmissionar, der den ganzen Orient durchreist hat, zur Patronin der Weltmission zu bestimmen? Schon eine interessante Frage. Wenn jemand nie in der Mission tätig war, warum dann ein Patronat für ihn auf diesem Gebiet? Eine Karmelitin und die Mission. Der Heilige Vater hat sie dann noch am 19. Oktober 1997 zur Kirchenlehrerin ernannt, 100 Jahre nach ihrem Tod. Es gibt heute in Afrika, so sagte mir Weihbischof Guy Gaucher von Lisieux, über 40 Schwesternkongregationen, das war vor 20 Jahren, vielleicht sind es mittlerweile sogar noch deutlich mehr, die Therese als ihre Gründerin, als ihre Patronin betrachten. Was hat sie mit der Mission zu tun? Und was hat sie Wesentliches darüber zu sagen? Ich gehe in 3 Schritten vor und werfe zunächst einen kurzen Blick auf ihr Leben. Es ist den meisten ja wohl bekannt. Aber man kann doch anhand einiger Schlüsseltexte manches noch verdeutlichen und präzisieren. Was ist das Geheimnis ihrer missionarischen Wirksamkeit heute? Offensichtlich ist sie nach wie vor voll und ganz am Werk. Bitten wir sie auch um ihre Fürbitte. Ihr Vater war Uhrmacher. Die Mutter war Dentillière, das heißt, sie hat Spitzen hergestellt, also so geklöppelt und gehäkelt. Ich weiß nicht, wie man das im Einzelnen so ins Wort bringt, ich kann das nicht. Wie das in der Normandie üblich ist, und sie hat ein sehr lukratives Geschäft daraus gemacht. Beide wollten eigentlich ein gottgeweihtes Leben, ein eheloses Leben führen in der Ordenskongregation an Gott, aber der Wille Gottes war offensichtlich ein anderer. Sie hatten 9 Kinder. 2 Söhne und 2 Töchter sind schon als Kinder gestorben. Therese war die Jüngste, die 9., am 2. Januar 1873 geboren. Schon mit 2 Jahren sagt sie, je serai religieuse. Ich habe Französisch nie gelernt, autodidaktisch mir einiges beigebracht. Also sehen Sie mir nach, wenn die Aussprache, ich war dann selber nie in Frankreich, um das zu lernen, nicht perfekt ist. Was hat sie sich darunter vorgestellt? Ich werde Ordensschwester werden. Therese ist erst 4 Jahre alt, als die Mutter stirbt. Diese schwere Einschnitt in ihrem Leben hat wohl auch entscheidend dazu beigetragen, dass sie jahrelang unter allen möglichen Krankheitsphänomenen gelitten hat, besonders empfindsam war. Nicht nur das möchte ich ergänzen, sondern auch die Tatsache, dass sie mit 2 Monaten von der Mutter weggegeben werden musste. Sie war ganz verkrebst, auch die Brust der Mutter war schon vom Krebs zerfressen, kann man wirklich sagen, sodass eine Amme gefunden werden musste und sie hat ihre Tochter nur noch einmal in der Woche am Donnerstagvormittag, während die Amme auf dem Markt war, um ihr Produkte zu verkaufen, gesehen. Für diese heilige Frau natürlich was ganz Furchtbares, für jede Mutter, für jede Frau, wenn sie ihr Kind weggeben muss. Aber es war die einzige Möglichkeit, ihr Leben zu retten. Und dann tritt ihre ältere Schwester Pauline, als Therese 9 Jahre alt ist, 1882 in den Karmel ein. Therese sagt gleich, auch ich werde Karmelitin sein. Pour Jésus seul, für Jesus allein. Ihre erste heilige Kommunion ist ein unvergesslicher, tiefer Moment der völligen Verbindung, der Verschmelzung, wie sie sogar sagt, mit Jesus. Ihre wohl auch psychosomatischen Krankheiten steigern sich und sie ist in Lebensgefahr. Sie erlebt die Heilung durch das Lächeln der Mutter Gottes in ihrem Zimmer. La Vierge du Sourire, die Jungfrau des Lächelns. Also eine Mutter Gottes Statue, das hat sie auch sehr schön beschrieben, war plötzlich lebendig, die Statue lächelt sie an und ein Großteil ihrer Beschwerden ist zumindest gelindert. Maria hilft ihr. Es kommt zu dieser entscheidenden Gnade dann aber auch 4 Jahre später, der Weihnachtsgnade, in der sie von ihren Skrupeln und Ängsten geheilt wird. Zu den ersten prägenden Erfahrungen gehört auch nach dieser Weihnachtsgnade gehört die Geschichte mit Pranzini, einem mehrfachen Mörder, der zum Tod verurteilt war. Ich werde das dann noch näher ausführen. Mit 15 ist Therese schon ungeduldig, sie will Karmelitin werden und auf einer Wallfahrt nach Rom, die einen Monat lang dauert, wagt sie es, sich dem greisen Papst Leo dem 13. zu Füßen zu werfen und ihn zu bestürmen, dass er es ihr erlaubt, Karmelitin zu werden. Sie wird dann von den Leuten, die den Papst umgeben, weggetragen. Also die greifen unter die Arme und schleppen sie einfach weg, weil der Papst war natürlich konsterniert. Was will die eigentlich? Hat sie gar nicht richtig verstanden. Am 9. April 1888 tritt sie in den Karmel ein und sie sagt, um Seelen zu retten und für die Priester zu beten. Alles ist in ihrem Leben auf Jesus zentriert. Es ist eigenartig. Man kann ihre Schriften durchsehen. Das kann man jetzt alles mit dem Computer machen. Es gibt sie auf CD-ROM. Man kann mit Knopfdruck sich und alle Wortstatistiken ausgeben lassen. Der Name Jesus kommt 1600 Mal vor, Christus ungefähr 20 Mal. Immer ist es Jesus. Er ist ihre einzige Liebe. Je suis mon unique amour. Jesus, meine einzige Liebe. Ihn lieben und dazu arbeiten, dass die anderen ihn lieben. Dass möglichst viele Menschen Jesus lieben. Das schreibt sie in einem Brief. Das gehört zu ihrem Leben. Sie spricht immer von unendlichem Verlangen. Sie hat ein unendliches, durch nichts zu begrenzendes Verlangen, Jesus zu lieben. Freilich, ihr Leben ist ganz unscheinbar. Eine Schwester im Kloster sagte, als sie schon sehr krank war und man absehen konnte, dass sie bald sterben wird, was wird man wohl im Nachruf über diese kleine Schwester schreiben können? Gibt es überhaupt etwas zu berichten? Also so unscheinbar hat die Frau gelebt, dass man gesagt hat, ja, wir waren jetzt ein paar Jahre hier, was sollen wir über die berichten? Und bei der Beerdigung hat eine Schwester die andere gefragt, haben wir heute den Heiligen beerdigt? Ich glaube nicht, die war so unscheinbar. Das sind schon starke Aussagen. Sie hat also offensichtlich keine Wunder gewirkt, keine prophetischen Gaben gehabt oder sonst irgendwas Außerordentliches. Aber sie hat das Gewöhnliche ungewöhnlich gut getan. Das ist die Formel des kleinen Weges. Ich bitte Sie sehr jetzt in diesen Tagen der Vorbereitung auf den Marathon um Ihr Gebet. Nehmen Sie sich wirklich Zeit jetzt auch am Wochenende, beten Sie den wunden Rosenkranz, den Barmherzigkeitsrosenkranz, den gewöhnlichen Rosenkranz. Vielleicht bringen Sie auch ein Opfer, etwas, was Ihnen schwerfällt, eine Geste der Versöhnung, einen Brief, den Sie schon längst jemand schreiben wollten, mit dem Sie nicht gut verstehen. Machen Sie eine Wallfahrt und vor allem schauen Sie schon mal nach, wie viel dem Sparschwein ist. Es wird das kommende Wochenende nicht überleben. Segne und behüte Sie, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.